Du sollst nicht töten. Letzten Sonntag hatten wir das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren als Thema. Ein zumindest auf den ersten Blick einfaches Gebot für diejenigen, die ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben, aber ein schwieriges und sehr differenziert zu betrachtendes da, wo es anders ist. Da erscheint es wirklich so, wie Ella das gesagt hat, da ist dieses Gebot viel einfacher. Ich habe verstanden, du dachtest gut, dass ich die Predigt nicht habe, weil ich gar nicht wüsste, was ich dazu viel sagen soll. Ja, es ist doch so klar, du sollst nicht töten. Damit haben wir doch wahrscheinlich alle gar nichts am Hut. Wer von uns hat schon vor, einen umzubringen? Okay, manchmal hat man so Gedanken, ja, je nachdem, wie einen der Kollege gerade nervt, aber man denkt sie nicht ernsthaft zu Ende. Schließlich ist das auch im Grundgesetz so verankert. Jedem ist klar, dass menschliches Miteinander anders gar nicht geht. Das Gebot hat den Sinn, das Leben der Menschen zu schützen. Menschen sollten frei sein von der Bedrohung durch Mord und Totschlag. So hatte Gott das gedacht für sein Volk. Es ist gut, dass in der Regel Mord unter Strafe gestellt wird. Aber da fängt es ja schon an. Was ist Mord? Was ist Totschlag? Was gibt's vielleicht noch für Varianten? Selbst wenn wir wissen, dass dieses Wort in der hebräischen Sprache, was wir da sehen, ist dann links, könnte man es hebräisch finden, darunter ist es in Farsi für unsere Freunde aus Afghanistan und dem Iran und unsere Geschwister von dort. Selbst wenn man weiß, dass das eigentlich heißt, du sollst nicht morden, dann haben wir noch lange nicht die Antwort auf alle Fragen. Wie ist das mit Krieg? Gibt es, wie Martin Luther das meinte, einen gerechten Krieg, der für Soldaten erlaubt ist. Luther vertrat die Meinung, dass ein Land natürlich das Recht hat, sich gegen Überfälle durch andere Länder zu schützen. Luther wusste aber auch nichts von Atomraketen und anderen Massenvernichtungswaffen. Er wusste nichts von moderner Propaganda, nach der natürlich jeder Krieg ein gerechter Krieg ist. Diese Frage ist selbst unter Christen, unter gläubigen Christen heute umstritten. Manche sind absolute Pazifisten, die jeden Dienst an der Waffe als eine Übertretung des 5. Gebotes sehen. Als ich vor einiger Zeit einen Vortrag vor einem Bund christlicher Offiziere hatte, meinte einer, dem ich das sagte, ja, das ist doch ein Widerspruch in sich. Andere sagen, wir leben in einer Welt, in der das Böse leider noch Wirklichkeit ist. Jede Regierung hat die Pflicht, ihre Bürger zu schützen, notfalls mit Waffengewalt. Darum brauchen wir, bis Jesus wiederkommt und das Reich Gottes da ist, Armee und Polizei. Bedenkenswert ist, was Jesus in der Bergpredigt sagte, im 5. Kapitel des Matthäusevangeliums ab Vers 38. Ich möchte Tarawat bitten, mich jetzt zu unterstützen und diesen Textabschnitt zuerst einmal in Farsi zu lesen. Sie hat's, ja, gut.
Jorge, ist 38.
Okay. 38 bis 45.
Okay. Ja? Ja. Okay.
گفته شده است که اگر شخصی چشم کسی را کور کند، باید چشم او را نیز کور کرد و اگر دندان کسی را بشکند باید دندانش را شکست. اما من میگویم اگر کسی به تو زور گوید با او مقاومت نکن، حتی اگر به گونه راست تو سیلی زند گونه دیگرت را نیز پیش ببر تا به آن نیز سیلی زنند. اگر کسی تو را به دادگاه بکشاند تا پیراهنت را بگیرد عبای خود را نیز به او ببخش. اگر یک سرباز رومی به تو دستور داد که باری را به مسافت یک مایل حمل کنی، تو دو مایل حمل کن. اگر کسی از تو چیزی خواست به او بده و اگر از تو قرض خواست او را دست خالی روان نکن. شنیده اید که میگویند با دوستان خود دوست باش و با دشمنان خود دشمن، اما من میگویم که دشمنان خود را نیز دوست بدارید و هر کس شما را لعنت کند برای او دعای برکت کنید. با آنانی که از شما نفرت دارند نیکی کنید و برای آنانی که به شما ناسزا میگویند و شما را آزار می‌دهند، دعای خیر نمایید. اگر چنین کنید، فرزندان راستین پدر آسمانی خود خواهید بود، زیرا او آفتاب خود را بر همه می‌تاباند، چه بر خوبان چه بر بدان، باران خود را نیز بر نیکوکاران و ظالمان می‌باراند. آمین.
Danke schön. Ich habe extra nicht weitergeschaltet, weil es eine andere Übersetzung ist als die, die hier auf der Folie ist. Ich lese uns den Text jetzt auch noch in Deutsch, es sei denn, ihr habt schon alle verstanden, aber ich denke, das ist nicht unbedingt der Fall. Matthäus 5, Vers 38. Ihr wisst, dass es heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Ja, da sind wir schon eins weiter. Auge um Auge, Zahn um Zahn war die erste Form der Begrenzung von Gewalt. Man sollte am Feind nicht mehr zerstören, als dieser selbst zerstört hatte. Manchmal verstehen wir das heute so, wenn dir einer was getan hat, musst du kräftig zurückschlagen. Das gibt uns dieser Bibeltext nicht her, sondern es wird deutlich, tu höchstens das, was er dir angetan hat. Aber Jesus geht da ja noch einen Schritt weiter, wenn er von der Feindesliebe spricht. Er beschreibt einen weitergehenden Lebensentwurf. Es geht nicht um Duldung der Gewalt, die das Böse triumphieren lässt. Jesus fordert auf, keine Rache zu üben, Gewalt nicht mit Gewalt zu begegnen. Zurückschlagen, das versteht jeder. Das kann man, das ist einfach, wenn auch nicht immer gut. Ich hatte ein traumatisches Erlebnis als Schüler, als einer meiner Mitschüler sich über meinen christlichen Glauben lustig machte. Und in meiner Dummheit von 16 Jahren damals habe ich zurückgeschlagen. Als er dann mit blutender Nase am Beginn des Deutschunterrichtes da saß, fragte mein Deutschlehrer, was ist passiert? Er sagte, ich habe mit dem Tibusek über Jesus gesprochen. War dann wohl nicht so gut. Zurückschlagen geht, aber es ist nicht wirklich hilfreich. Jesus macht deutlich, nicht auf Feindschaft, sondern auf Freundschaft zu setzen. Und das war neu. Gegengewalt dämmt Unrecht vielleicht für eine gewisse Zeit ein, aber sie ändert nicht viel. Manche Gewalttäter sehen sich ja dann sogar noch als Märtyrer. Es gibt Modelle gewaltlosen Widerstands, wie die amerikanische Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King. Mancher hat vielleicht den neuen Film Selma, der letzte Woche anlief, schon gesehen. Ich habe bisher nur Gelegenheit gehabt, einen Trailer zu gucken, aber den Film muss ich unbedingt sehen. Andererseits gibt es Gelegenheiten, bei denen wirklich Gewalt das letzte Mittel zu sein scheint. Wie gegenüber Nazis, wie bei Boko Haram oder ISIS. Ideologischer und religiöser Fanatismus lässt sich scheinbar nicht durch gewaltlosen Widerstand ohne weiteres stoppen. Inwieweit Herr Putin auf diplomatischem Wege sich bremsen lässt, wird die Zukunft erst zeigen. Für den Einzelnen ist Gewaltverzicht möglich, für den Staat nicht immer. Deswegen stellt Paulus in Römer 13 über staatliche Gewalt fest, die Obrigkeit sei Trägerin des Schwertes. Und das ist nicht zum Kartoffelschälen gedacht. Denn, so schreibt er, sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Ein Staat kann Gewaltanwendung anderer Staaten oder terroristischer Organisationen nicht immer verhindern. Er kann jedoch Gewalt innerhalb seiner eigenen Grenzen bekämpfen. So ist in unserem Land Gewaltanwendung, zum Beispiel durch Eltern, verboten. Dass einige hundert in unserem Land aufgewachsene Menschen sich Terrororganisationen anschließen und in anderen Ländern zum Mord ausziehen, ist auch ein Zeichen für die Ausbaufähigkeit der Gewaltprävention in unserem Land, die auch dadurch geschieht, dass Menschen nicht ausgegrenzt werden, sondern teilhaben am gesellschaftlichen Leben, dass seelische Widerstandsfähigkeit in Familien und öffentlichen Einrichtungen gefördert werden. Das Gebot, du sollst nicht morden, richtet sich gegen das Umbringen von Menschen. Es fehlt im Text das Objekt. Es steht nicht nur, du sollst nicht den anderen morden. Es geht auch um mich. Es ist die Aufforderung, andere nicht zu töten und sich selber nicht zu töten. Im ersten Buch Mose, Kapitel 9, Vers 6, begründet Gott das Verbot zu töten mit der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. In anderen Worten, mit dem Wert jedes Menschen. In 1. Mose 4 stellt Gott sogar den Mörder Kain unter seinen Schutz. Das Leben eines Menschen darf nie menschlichen Interessen zum Opfer fallen. Menschen dürfen nicht über das Leben von Menschen verfügen. Martin Luther schreibt zu diesem Gebot: Mit diesem Gebot will Gott einen jeglichen beschirmt, befreit und umfriedigt haben vor jedermanns Frevel und Gewalttat. Er will es als Ringmauer, feste und schützende Burg um den Nächsten gestellt haben, dass man ihm kein Leid noch Schaden am Leibe tut. Staatliche Systeme können Menschen der Gefahr des Todes aussetzen, manchmal auch ohne sie buchstäblich umzubringen. Das geschah zum Beispiel durch den Verbleib von Menschen in atomverseuchten Zonen wie 1986 im damals sowjetischen, heute ukrainischen Tschernobyl. Viele sind gestorben. 125.000 Menschen leben noch mit schwersten Schäden. Laut Bundesamt für Strahlenschutz ist die Kontamination im Süden Deutschlands immer noch rund 10-mal höher als im Norden Deutschlands als Folge dieser Katastrophe. Laut einem Bericht aus dem Jahre 2014 ist die Strahlenbelastung der Wildschweine in Sachsen immer noch so hoch, dass 297 von 752 erlegten Tieren den Grenzwert weit überschritten haben und vernichtet werden mussten. Das ist uns heute, in dem viele Menschen leben, die 1986 noch gar nicht gelebt haben, gar nicht mehr bewusst. Da geschieht zum Beispiel auch da etwas, wo Menschen in eine für sie lebensbedrohende Situation zurückgeschickt werden. Zum Beispiel, weil sie einer verbotenen religiösen Minderheit angehören. Wie zum christlichen Glauben übergetretene Perser im Iran. Oder weil ihre Regierung zu schwach ist, fanatisierte Mörderbanden wie Boko Haram oder ISIS aufzuhalten, die über Jesiden und Christen herfallen und sie systematisch ausrotten wollen. Menschen in solche Situationen zurückzuschicken, bedeutet, sie der Todesgefahr auszusetzen. Das Grundgesetz unseres Landes stellt in solchen Fällen das Recht auf Asyl fest und ein Recht auf Widerstand. Im Artikel 20 unseres Grundgesetzes heißt es: Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn anderer Abhilfe nicht möglich ist. Wenn Innenminister Thomas de Maizière, der bei dem Kongress für christliche Führungskräfte in dieser Woche gute christliche Worte gefunden hat, oder der in die Reden schreibt, wenn er meint, dass dann, wenn Kirchen dieses Recht laut Grundgesetz bestehende Recht nutzen und in Einzelfällen Kirchenasyl gewähren, würden sie eine Art christliche Scharia über das Grundgesetz stellen, dann ist das nicht nur ein unpassender Vergleich, sondern ein Versuch, geltendes Recht des Grundgesetzes auszuhebeln. Kirche hat die Aufgabe, Leben zu retten, Menschen vor dem Tod zu bewahren. Das gilt für ungeborenes Leben genauso wie für Menschen, die in ihrer Heimat vom Tod bedroht sind, weil sie verfolgt werden, aber auch weil sie verhungern. Dr. Thomas Schirmacher aus Bonn, der Botschafter für Menschenrechte der weltweiten Evangelischen Allianz, zu der auch die Evangelische Allianz in Deutschland gehört, hat am 13. Februar diesen Jahres festgestellt: Man mag das im Einzelfall oder grundsätzlich anders sehen. Auch muss man damit leben, dass der Staat jederzeit sein Gewaltmonopol gegenüber den beteiligten Kirchengemeinden durchsetzen kann. Aber die Motivation derer in Frage zu stellen, die für konkrete Flüchtlinge Kirchenasyl organisieren, indem man sie mit Menschen vergleicht, die gegen Menschenrechte sind, unsere Werteordnung umstürzen zu wollen oder alle Menschen zwingen wollen, nach ihren religiösen Vorstellungen zu leben, ist völlig abwegig. Das Kirchenasyl wendet sich mitnichten gegen unsere demokratische Grundordnung, sondern lebt von ihr her. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich hoffe nicht und ich glaube nicht, dass wir vor der Herausforderung stehen, das in Anspruch nehmen zu müssen. Aber es ist eine vom Grundgesetz garantierte Möglichkeit christlicher Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland. Egal, was irgendein Politiker meint, sagen zu müssen. Du sollst nicht morden, das heißt auch, Menschen vor der Gefahr der Tötung zu schützen. Und da gibt es sicherlich auch so manche Grenzfälle. Nicht morden, nicht töten, das heißt auch, ich will den Reichtum des Lebens, den Gott in mich gelegt hat, entfalten. Das heißt auch, mich selber leben lassen. Es kann sich auch auf den Suizid beziehen. Das ist sicherlich ein Grenzfall, denn das kann oft mit einer Krankheit zusammenhängen, mit Depression, mit Lebenssituationen, in denen scheinbar kein Ausweg mehr zu sehen ist, sich von unerträglichen Qualen zu erlösen oder vielleicht auch, weil man Angst hat, unter Folter anderen Menschen den Tod zu bringen. Es steht uns nicht zu, darüber zu urteilen. Das Verbot des Umbringens will Leben von Menschen auch gegen sie selbst in Schutz nehmen. Gott sagt damit auch, dein Leben ist zu wertvoll, um es wegzunehmen. Das Gebot ist auch ein Gebot zum Schutz der Schwachen und der Schwächsten. So schreibt der Psalmist im 127. Psalm, auch Kinder sind eine Gabe des Herrn. Fruchtbarkeit ist ein großes Geschenk. Es steht uns nicht zu, ein Leben wegen einer Behinderung oder Krankheit als nicht lebenswert zu betrachten. Auch nicht im Mutterleib. Sicherlich gibt es hier sehr problematische Lebenssituationen. Zum Beispiel eine Schwangerschaft nach einer Vergewaltigung. Aber ist es so, dass wir solche Entscheidungen gegen das Leben treffen können und dürfen? Haben wir absolute Verfügungsgewalt über menschliches Leben? Ich glaube nicht. Jesus stellt dieses Gebot, du sollst nicht morden, auf eine andere Ebene. Er zeigt, dass man Menschen auch auf ganz andere Art und Weise ihres Lebens berauben kann. Auch in der Bergpredigt im 5. Kapitel des Matthäusevangeliums in Vers 21 sagt Jesus dazu einige Worte. Ich möchte Jelvi bitten, uns diese Worte zu lesen, zuerst in Farsi.
گفته شده است که هر کس مرتکب قتل شود محکوم به مرگ می باشد. اما من می گویم که حتی اگر کسی به برادر خود خشمگین شود باید او را سزاوار کرد و محاکمه کرد. و اگر برادر خود را ابله خطاب کنیم باید تو را به دادگاه برد و اگر به دوستت ناسزا گویی سزایت آتش جهنم می باشد.
Ihr wisst, sagt Jesus, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Dummkopf, hebräisch Raka, ist ein häufig gebrauchtes Schimpfwort. Wir finden es zum Beispiel auch im 2. Kapitel des Jakobusbriefes, da schreibt Jakobus, willst du denn nicht begreifen, du Raka, du Dummkopf, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Und dann gebraucht Jesus hier noch ein anderes Wort. Der zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Manche Bibelübersetzungen geben das Wort anders wieder. Und das ist auch richtig. Dieses Wort bedeutet eigentlich ein Widerspenstiger, ein Ungehorsamer, ein Gottloser. Wer einen Menschen so bezeichnet, will ihn aus der Gemeinschaft mit Gott ausschließen. Er greift in Gottes alleiniges Recht ein. Niemand hat das Recht, einem Menschen seine Beziehung zu Gott abzusprechen. Mir steht das Urteil nicht zu, wie ein Mensch in seinem Herzen zu Gott steht. Ich muss ihn respektieren und ernst nehmen, wenn er sich zum Unglauben bekennt. Aber die Entscheidung über seine Gottesbeziehung steht alleine Gott zu. Jesus macht deutlich, dass es bei diesem Gebot, das er hier zitiert, nicht nur um das biologische Leben eines Menschen geht. Es geht auch um seine Würde, um sein Recht, eine eigenständige Persönlichkeit sein zu dürfen. Ein Mensch darf nicht herabgesetzt werden. Ein Autor, den ich glaube, hier in dieser Gemeinde noch nicht zitiert habe, weil er aus einer etwas anderen Ecke kommt, ist Bert Brecht. Manche werden ihn kennen. Er hat hier gute Worte gefunden. Er sagt, es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem ein Messer in den Bauch stechen, einem das Brot entziehen, einen von einer Krankheit nicht heilen, einen in eine schlechte Wohnung stecken, einen durch Arbeit zu Tode schinden, einen zum Selbstmord treiben, einen in den Krieg führen. Nur weniges davon ist in unserem Staate verboten. So schrieb er vor vielen Jahrzehnten, aber es trifft sicherlich noch immer in weiten Teilen zu. In der Tat, auch wenn Brecht nicht unbedingt im Verdacht stehen muss, ein mit der Bibel in der Hand lebender Christ zu sein, hat er es, glaube ich, richtig erkannt. Dieses Gebot heißt auch, ich achte andere in ihrer Würde. Ich verzichte darauf, sie zu bewerten, und ich will Leben schützen. Ich kann Menschen im übertragenen Sinn das Leben nehmen, indem ich sie vom Leben abschneide, indem ich etwas in ihnen abtöte oder indem ich auch etwas in mir abtöte. Auch so kann man auf ganz andere Art und Weise Menschen vielleicht nicht das tun, was wir unter Ermorden verstehen, aber ihnen das Leben nehmen. Manche psychischen Krankheiten können entstehen, weil Menschen etwas in sich abgetötet haben. Sie hatten ein falsches Idealbild und verstümmelten ihre Seele. Auch unter Christen gibt es manche Menschen, die meinen, ein richtiger Christ sei erst der, der den Status der absoluten Sündlosigkeit erreicht habe, der nichts Böses und Falsches mehr tun kann. Dann ist man erst richtig. Ein früherer Kollege von mir erlebte einmal, wie er privat untergebracht war und Menschen, bei denen er wohnte, ihm das erzählten, und er sagte: aber heute Morgen haben bei euch ja ganz schön die Türen geknallt. Und die Stimmen waren wahrscheinlich auch gewaltig erhoben. Dann meinen sie ja, das war nur Anfechtung. So kann man sich selber krank machen, wenn man sich etwas vormacht, was nicht der Wirklichkeit entspricht. Abtöten, das kann auch durch ein Klima bedingt sein, in dem es bestimmte Situationen und Dinge gar nicht geben darf. Wo man über bestimmte Themen überhaupt nicht reden kann. Gerade auch religiöse Kreise, auch christliche, können da versagen. Da traut sich jemand nicht auszusprechen, dass er von einem kirchlichen oder gemeindlichen Mitarbeiter missbraucht wurde. Da erfährt jemand nicht Hilfe, sondern wird mundtot gemacht, weil der Täter ja so ein glaubwürdiger Christ ist. Oder ganz anders, da sieht sich jemand zu Menschen des eigenen Geschlechts hingezogen und kann das in seiner Gemeinde nicht aussprechen. Er weiß, wenn ich etwas sage, werde ich mit den allseits bekannten ausgewählten Bibelstellen überschüttet und ich werde so behandelt, als hätte ich mich aus freiem Willen entschieden, so zu sein, und könnte mich ganz einfach auch aus freiem Willen entscheiden, anders zu sein. Da wird Vielfalt unterdrückt, weil Menschen meinen, alle müssten so sein wie sie. Da wird aus Geschmacksfragen eine Glaubensfrage gemacht, und Geistlichkeit, wie zu Jesu Zeiten bei einer Pharisäer genannten Gruppe, an äußerlichen Dingen gemessen. Da wird Querdenken verboten, da dürfen keine kritischen Fragen gestellt werden, da ist alles genormt. Langweilig und tot. Gott will, dass du leben kannst, dass du dich annehmen kannst, dass du deinen Wert erkennst, dass du dich nicht verstellen musst, dass du nicht dich, deine Persönlichkeit, das Besondere in dir abtöten musst. Gott will, dass du anderen dieses Recht auch zugestehst und dafür kämpfst, dass das so sein und bleiben darf. Gott will aber auch, dass du die liebevolle Veränderung Gottes in deinem Leben erfahren kannst, da, wo du dein Leben und das der anderer durch zerstörerische Neigungen und Verhaltensweisen zerstörst, da, wo du innere Heilung erfahren kannst von dem Gott, der dein Leben will, der will, dass dein Leben wirklich gelingt, der es gut mit dir meint und dir deswegen auch deutlich macht, wo er dich gerne verändern möchte. Der Gott, von dem Paulus schreibt, dass dieser Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie die Wahrheit erkennen. Das ist Gottes Plan für dein Leben, aber auch für das der Menschen, denen du Tag für Tag begegnest oder derer, die du noch gar nicht kennst. Amen. Ich möchte beten. Herr, ich möchte dir danken, dass von deiner Liebe kein einziger Mensch auf dieser Erde ausgeschlossen ist. Dass du alle willst, dass du jedem begegnen willst, dass du möchtest, dass wir dich kennen und dass wir erleben, dass du uns hältst und trägst. Dass wir erleben, dass du uns Wert und Würde schenkst, uns hilfst, uns anzunehmen, uns aber auch von dir verändern zu lassen. Danke, Herr, dass du es gut meinst. Mit jedem einzelnen Menschen. Danke, dass deine Liebe uns gilt, dass du jeden, der zu dir kommt, annimmst, ihm vergibst und ihm deinen Geist schenkt, der uns verändert. Amen.